Ich weiß nicht, ob ihr das auch, ob ihr den kennt. Wahrscheinlich habt ihr schon mal von Hugo Stamm gehört. Ja, kennt ihr den? Ihr lacht. Okay. Er hat seinen Sektenblock. Nicht, dass ich den immer lese, aber ich bin da darüber gestolpert. Ich bin an der Überschrift hängen geblieben, weil da stand, Pastoren erklären, wie wir Gott begegnen können und bleiben dabei den Gottesbeweis schuldig. Da habe ich mich angesprochen gefühlt als Pastor. Und wir sprechen ja über Begegnung mit Jesus, oder es geht in diesen verschiedenen Predigten um die Begegnung mit Jesus. Und da sagt er, ja, die Pastoren, die erklären da, wie wir Gott begegnen können, aber bleiben den Beweis schuldig. Der Artikel gab nicht so viel her dann, finde ich. Aber ich habe da noch ein wenig darüber nachgedacht. Also ich will euch nicht irgendwas erklären hoffentlich, sondern ich will euch eine Begegnung erzählen. Wir haben sie schon gehört, eine Begegnung zwischen diesem Nikodemus und Jesus. Und es ist nicht mein Anspruch, irgendwas zu beweisen. Und schon gar nicht einen Gottesbeweis oder so. Ich glaube einfach, dass diese Begegnungen mit Jesus, von denen wir in der Bibel ja lesen, die laden uns ein, die inspirieren uns und hoffentlich berühren die auch unser Herz, sodass wir selber ermutigt werden, diesem Jesus zu begegnen. Und ich glaube, dass man Gott begegnen kann. Ja, das muss ich auch nicht beweisen. Wenn man es erlebt hat, dann weiß man es oder dann hat man es für sich erlebt. Genau, also so viel zu diesem Anspruch, den ich nicht habe als Pastor, da irgendwas zu beweisen. Aber es ist mir schon auch schwer gefallen diese Woche, da bin ich eingetaucht in diesen Text, in diese Begegnung von Nikodemus und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist jetzt beim Zuhören. Da steckt schon was drin, ja, das ist schon ein sehr dichtes Gespräch, diese Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus. Man sagt auch, dass das Johannesevangelium ist sehr philosophisch auch und so kommt es einem manchmal vor. Und ich habe gedacht, der Text geht noch weiter, die Begegnung geht noch ein paar Verse weiter. Ich will euch einfach was dazu sagen heute. Ein paar Dinge, die mir neu wichtig geworden sind diese Woche, als ich da hingehört habe, den Text gelesen habe, mich damit auseinandergesetzt habe. Ein paar Dinge, die mich berührt haben, die mir neu wichtig geworden sind. Vielleicht ist es etwas, das dich auch berührt, vielleicht gibt es noch anderes. Schauen wir da einfach rein. So, das Erste, das mir in dieser Begegnung speziell wichtig wird, ist, dass jeder einzelne Mensch Gott wichtig ist. Jede Jesus-Begegnung, von der wir lesen in der Bibel, die zeigt mir, dass der einzelne Mensch wichtig ist, dass Jesus sich Zeit nimmt für Menschen. Und dabei fällt auf, dass Jesus tendenziell, ist Jesus bei Menschen zu finden, die eher am Rand der Gesellschaft sind. Also Zachäus letzten Sonntag oder Bartimäus oder die Ehebrecherin oder wie auch immer. Und das ist so ein gesamtbiblisches Zeugnis auch, schon im Alten Testament. Das wird schon sehr deutlich, Jesus oder Gott überhaupt, Gott ist auf der Seite der Armen, der Schwachen, der Menschen, die oftmals am Rand stehen der Gesellschaft, die auch nicht so angesehen sind. Und das fällt mir auch bei Jesus auf. Und da hat auch für mich der Geburtsort von Jesus oder der Ort Nazareth, wo er dann aufwächst, und Galiläa, die Region, in der er wirkt, die hat so was Programmatisches. Also Jesus ist nicht in den Machtzentren zu finden oder so in den Palästen, sondern schon ganz klar bei den Menschen, die am Rand stehen. Und ich war ja, letztes Wochenende war ich in München, da war ich nicht hier, da haben wir so ein Männerfamilienwochenende gemacht. Das ist sehr zu empfehlen, ist wichtig, ab und zu Zeit miteinander zu verbringen. Und da waren wir in München und das ist sehr beeindruckend. München, das hat so viele Kirchen. Also die Skyline, wenn man da auf einen Turm geht, da sieht man nicht so Hochhäuser, sondern man sieht ganz viele Kirchen. Und es ist beeindruckend, diese Kirchen dort, die sind riesig. War sicher schon mal jemand von euch in München. Und gleichzeitig ist mir Obdachlosigkeit schon sehr krass begegnet, auch in dieser Großstadt, wie ich es jetzt nicht so kenne, von Winterthur oder auch Zürich oder so. Ich kenne das schon auch von anderen Ländern, aber das war schon krass, diese Obdachlosigkeit mitten in dieser Stadt. Und gleichzeitig waren wir auch in einem Quartier so am Rand der Altstadt, in einem Hotel. Das war so ein absolut multikulturelles Quartier. Da klingt dann auch vieles an, das man aus den Medien manchmal liest, auch von Deutschland. Also da hört man Arabisch und Türkisch und es wuselt und lebt und ist wirklich krass, so das zu erleben. Und ich habe mich gefragt dann, wo wäre dann Jesus jetzt am ehesten zu finden gewesen? Wenn Jesus jetzt heute so da wäre, physisch hier in München, wäre Jesus in diesen schönen Kirchen anzutreffen? Die sind eigentlich vor allem noch Museen. Ja, also das sind Museen, diese Kirchen. Oder ist er bei den Obdachlosen oder ist er da in diesem multikulturellen Quartier? Was denkst du, wo wäre Jesus anzutreffen, so in deinem Umfeld, heute, wenn er so physisch jetzt da wäre? Und trotzdem sehen wir in dieser Begegnung mit Nikodemus, es gibt auch Ausnahmen. Also Jesus begegnet hier Nikodemus, oder eigentlich ist es Nikodemus, der ganz bewusst die Begegnung mit Jesus sucht. Und auch für so einen gesellschaftlich anerkannten Mann, für einen gelehrten Mann wie Nikodemus hat Jesus Zeit. Nimmt sich Jesus Zeit. Nikodemus, der ist nicht irgendwer. Allein sein Name ist beeindruckend. Der bedeutet Sieger des Volkes. Nicht schlecht, oder? Nikodemus ist ein wohlhabender Jude aus Jerusalem. Er ist Mitglied auch dieses höchsten Religionsgremiums, dem Sanhedrin. Und Jesus wird zu ihm später dann sagen, du bist der Gelehrte Israels, du bist der Lehrer Israels. Also das ist nicht schlecht. Und zudem war Nikodemus auch ein sehr frommer Mann in seiner Spiritualität, könnte man sagen. Er gehörte da zu den Pharisäern, zu dieser strengen Gruppierung. Die waren im Allgemeinen eher kritisch Jesus gegenüber. Jesus war da ein wenig schwierig für sie, zu kontrovers, er hatte zu wenig Sinn irgendwie für politische Korrektheit. Er war im Volk beliebt, dieser Jesus. Das war eine schwierige Kombination für die Pharisäer. Und es ist schon erstaunlich, dass dieser Nikodemus sich aufrichtig für Jesus interessierte. Und das ist für mich einfach so das Erste, das ich da mitnehme. Jesus interessiert sich für den einzelnen Menschen. Und Jesus, der kennt die Herzen der Menschen, er ist ein Menschenkenner. Gleich vor diesem Abschnitt heißt es in 2, 3 Sätzen, dass Jesus ganz genau wusste, was im Innern der Menschen vorging. Also Jesus weiß ganz genau, was im Herz eines Menschen ist. Und Jesus liebt auch diesen Pharisäer, diesen Nikodemus. Und das ist eine zeitlos gültige Wahrheit, auch für uns heute. Auch wenn wir die gut kennen, nichts Neues, ja, der Mensch ist Gott wichtig und so, aber einfach um das festzuhalten, das heißt nämlich auch, ich bin Gott wichtig und du ganz persönlich, du bist Gott wichtig. Und das Zweite, was mir da wichtig wurde in dieser Begegnung, ist, dass bei Jesus das Leben zu finden ist. Auch das nichts Neues. Vielleicht hast du schon einmal gehört bei dieser Geschichte, dass da dieser Nikodemus, der kam in der Nacht, weil er sich verstecken wollte oder weil er nicht zeigen konnte, dass er da sich für Jesus interessiert. Da gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass das so war. Es war damals nicht unüblich, dass die Gelehrten sich bei Nacht trafen, um so bis tief in die Nacht rein irgendwelche gelehrten Gespräche zu führen. Das war nichts Ungewöhnliches, das war etwas völlig Normales. Ich gehe nicht davon aus, dass der Nikodemus sich da irgendwie verstecken wollte. Auf jeden Fall kommt dieser Nikodemus zu Jesus und er beginnt nicht mit einer Frage, sondern er beginnt mit einer Feststellung. Er sagt zu Jesus, wir haben es vorher gehört, Rabbi, das heißt Lehrer, also es ist eine große Wertschätzung, die er da Jesus entgegenbringt. Er sagt, Lehrer, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Also wir wissen, er meint damit wahrscheinlich auch andere Pharisäer, die das irgendwie geglaubt haben oder so. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, du kommst von Gott. Und woran sehen wir das? Wir sehen das daran, dass niemand solche Wunder tun kann wie du, wenn er nicht von Gott kommt. Völlig klar war das für Nikodemus. Also Nikodemus, der ist da genau an die richtige Person geraten. Der Nikodemus, der hatte was verstanden. Dieser Mensch, Jesus, der kommt von Gott. Da war irgendwas Besonderes an diesem Jesus, das hat er gespürt und für ihn war klar, dieser Mensch, Jesus, der kommt von Gott. Und das lässt sich auf dieser Wunder einfach so feststellen. Nikodemus ist da völlig überzeugt. Jesus, das ist ein besonderer Lehrer, der tut Dinge wie ein Prophet, da diese Wunder und so, dieser Mensch, der kommt von Gott. Dass Jesus ein Lehrer ist und war und auch immer noch ist und ein Prophet, das glaube ich, er ist aber auch mehr. Das erfahren wir, wenn wir in der Bibel weiterlesen. Und deshalb so diese Überzeugung, bei Jesus ist das Leben zu finden. Der Nikodemus, der kommt da genau an die richtige Stelle. Wenn wir Menschen das Leben suchen, und ich glaube, dass wir alle Menschen sind auf der Suche nach Leben. Niemand will ein Leben leben, das nicht irgendwie Bedeutung hat, das keinen Sinn hat, das nicht irgendwie wichtig ist. Jeder Mensch ist auf der Suche nach Leben und Jesus ist genau der richtige Ort dafür. Also es geht hier um das Leben. Es geht nicht um irgendetwas, sondern es geht ganz zentral um das Leben. Was ist Leben? Was bedeutet Leben? Und Jesus ist der Ort, wo wir hingehen sollten, wenn wir Fragen dazu haben. Der Weg zu Gott und zum Leben, der führt über Jesus. Das wird dann Jesus später einmal sagen. Und das bei Jesus, das Leben zu finden, ist ebenfalls, sind so drei Dinge, die mir wichtig sind, wenn wir über Jesus und das Leben sprechen. Das erste ist, Jesus sagt einmal, dass er das Leben ist. Das ist das Erste. Jesus sagt, ich bin das Leben. Und das Zweite ist, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch Menschen das Leben zu geben. Das ist Johannes 10, glaube ich, da sagt er, ich bin gekommen, um euch Leben in Fülle zu geben. Das meint nicht irgendwie Wohlstand für alle oder so, sondern das meint echtes Leben, wahres Leben, Leben, das Bedeutung hat, auch über dieses Leben hinaus. Also Jesus ist gekommen und sagt, ich bin das Leben, ich gebe euch Menschen das Leben und zuletzt sagt er auch noch, ich lasse für euch Menschen das Leben. Also einfach, wenn du Menschen triffst, die irgendwie auf der Suche nach Leben sind, dann solltest du sie an Jesus verweisen, weil bei Jesus sind sie genau an der richtigen Stelle. Und das hat der Nikodemus da kapiert, das hat er gespürt. Bei Jesus ist das Leben zu finden. Vor so ungefähr 3 Jahren haben wir da mal über das Evangelium gesprochen, das machen wir hoffentlich immer wieder, aber das war so das Jahresthema. Erinnert ihr euch noch an diese Symbole? Da ging es um das Leben und darum auch zu definieren, was ist das Evangelium, nicht neu zu definieren, das ist ja eigentlich klar, aber immer wieder Worte zu finden. Und da war so diese Aussage, Jesus ist König, das steht in der Mitte. Also es fängt nicht bei uns Menschen an, wenn es um das Evangelium geht, sondern bei Gott, er ist der wahre König. Und er schenkt dir aus Gnade und er schenkt mir aus Gnade ein Leben mit Bedeutung. Leben mit Bedeutung, es geht um das Leben. Und das ist dann eben gekennzeichnet, nicht nur, aber gerade eben durch diese Liebe, Würde, Versöhnung, Zuversicht und Potenzial. Also das findest du bei Jesus. Und sonst eigentlich in dieser Qualität, in dieser Art und Weise nirgends. Und dann finde ich diese Einleitung, also der Nikodemus, der kommt da ja zu Jesus und macht eine sehr schmeichelhafte Aussage. Ja? Also das ist schon auch so ein wenig... Weiß nicht, so Honig ums Maul, so, ja, Rabbi, du bist der Lehrer Israels. Nein, das sagt dann Jesus zu Nikodemus. Du bist ein Lehrer, der von Gott kommt und so, wow. Und Jesus, der geht mit keinem Wort da auf diese Lobeshymne ein von Nikodemus. Der interessiert ihn nicht, was da der Nikodemus weiß oder so, oder glaubt zu wissen. Er sagt einfach, schau Nikodemus, es gibt eines, das sage ich dir jetzt. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist ja ein ganz bekannter Vers aus der Bibel. Also Jesus, der geht gar nicht ein auf dieses Wissen von Nikodemus. Seine Bildung da, seine gesellschaftliche Stellung, sein Rang, all das interessiert Jesus nicht wirklich. Können wir auch nachlesen im Römerbrief, diese bekannte Stelle auch, wo es heißt, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Das ist wirklich so auch bei Jesus hier, das interessiert Jesus nicht. Jesus sagt, er macht eine Aussage über das Reich Gottes und er sagt damit, Nikodemus, was du brauchst, ist was ganz anderes. Du brauchst einen totalen Neustart für dein Leben. Es braucht ein Eingreifen von oben. Und so kann man dieses von Neuem geboren auch übersetzen. Das steht, glaube ich, auch bei den einen Bibelübersetzungen so. Kann man so übersetzen, wenn jemand nicht von oben geboren wird. Also das bedeutet, von Gott her neu geboren wird. Das ist das, was du brauchst. Brauchst keinen Doktortitel, ist auch schön, aber brauchst du nicht. Jesus sagt Nikodemus, du musst noch einmal neu geboren werden. Jesus kommt gleich zum Punkt. Interessiert ihn nicht, was der Nikodemus weiß und so. Er sagt, schau, du brauchst einen totalen Neustart für dein Leben. Alles andere spielt letztlich keine Rolle. Spielt keine Rolle, woher wir kommen, ja, ob wir irgendwie kirchlich sozialisiert wurden, ob wir geprägt sind da von Grund auf mit dem Glauben, ob wir gut oder anständig erzogen sind, in welcher gesellschaftlichen Schicht wir aufgewachsen sind, ob wir arm oder reich sind, spielt keine Rolle. Ob wir unser Leben mal besser oder mal schlechter auf die Reihe bekommen, was andere Menschen von uns denken, ob wir eher angesehen oder abgelehnt sind in der Gesellschaft, das spielt alles keine Rolle. Was wir Menschen brauchen, jeder Mensch, ist einen Neustart, einen kompletten Neustart. Wir brauchen einen Neustart, der uns in eine Verbindung mit Gott bringt. Das ist das, was Jesus da sagt. Einen Neustart, der uns in eine persönliche Verbindung mit Gott bringt. Weil sonst verfehlen wir unsere Bestimmung, weil wir bestimmt sind für ein Leben in der Nähe von Gott. Das meint Jesus, wenn er vom Reich Gottes spricht. Wo hast du das erlebt? Persönlich. Wie und wo hast du das für dich erlebt? So einen persönlichen Neustart. Dieses Geborenwerden von Gott. Wie und wo hast du persönlich das erlebt? Für Nikodemus ist das ziemlich verwirrend. Und ich verstehe ihn. Ja, wenn ich diesen Text mal so schnell durchlese, da geht es mir auch so. Also der war völlig verwirrt. Aber Jesus, der sagt dann weiter Folgendes, ihr könnt das da lesen, er sagt, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dann auch ein bekannter Vers, der Wind weht, wo er will. Das Wirken des Geistes, das können wir nicht irgendwo so festmachen, wir können es auch nicht immer sehen, wir können es nicht verstehen, auch was da passiert, wie es passiert, wenn wir von so einer geistlichen Neugeburt sprechen. Aber es passiert und man kann es sehen an den Auswirkungen, man kann es erleben. Und der Nikodemus, der war ja ein gebildeter Mann, ja, der war wirklich ein Schriftgelehrter, der kannte die Schrift, die Tora, das Alte Testament, der kannte das wahrscheinlich auswendig, das lernte man von klein auf. Und da klingt was an, wenn Jesus das hier sagt, und das hat er bestimmt, da musste er nicht lange drum herumreden bei Nikodemus. Da klingen Worte an aus dem prophetischen Buch Hesekiel im Alten Testament. Jetzt habe ich zu wenig schnell geschaltet, ich lasse es noch kurz. Das ist etwas, was immer wieder mal vorkommt bei Jesus. Wenn Jesus Dinge anspricht, dann klingen oftmals Dinge an aus der Schrift, aus dem Alten Testament. Wenn du die Bibel liest und auch da die Querverweise beachtest, dann stellst du das fest. Und das ist immer wieder spannend, auch diese Verbindungen, die Jesus da macht. Und so können wir lesen im Buch Hesekiel, mit reinem Wasser besprenge ich euch und wasche so die Schuld von euch ab, die ihr durch euren abscheulichen Götzendienst auf euch geladen habt. Also mit reinem Wasser, hier klingt dieses Wasser an, das Jesus anspricht. Da geht es um die Reinigung von Schuld, von Sünde, die uns von Gott trennt. Allem, was euch unrein gemacht hat, bereite ich dann ein Ende, sagt Gott selbst dort. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Mit meinem Geist erfülle ich euch. Also diese Worte klingen da an aus dem Buch Hesekiel. Gott will uns Menschen reinigen von Schuld. Dafür steht das Wasser in der Taufe. Wenn wir uns dann hier in der Diskussion verlieren, ja, ist jetzt die Taufe nötig, die Wassertaufe, damit ein Mensch dann wirklich gerettet ist oder so, dann bewegen wir uns an der Oberfläche, glaube ich. Da geht es nicht darum. In der Taufe, da wird was sichtbar, etwas, das im Inneren eines Menschen passiert. Das ist das Entscheidende, diese geistliche Neugeburt. Gott will uns Menschen neu machen, von innen heraus neu machen durch seinen Geist. Darüber spricht hier Jesus, über diese Notwendigkeit. Er sagt, jeder Mensch braucht diesen Neustart in seinem Leben, wenn er Gottes Reich sehen will. Und jetzt will ich euch fragen, so, was habt ihr zu eurer Geburt beigetragen? Also ich kann mich nicht mehr erinnern. Wir haben eigentlich keine Verfügungsgewalt über unsere eigene Geburt. In der Bibel lesen wir einmal im ersten Petrusbrief, gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat. Ja, gebären kann man sich nicht selbst, das geht einfach nicht. Geboren wird man. Das ist etwas, das Gott tut. Dieses Neuwerden durch den Geist Gottes, eine neue Schöpfung werden, wie es dann später auch in der Bibel heißt, das ist etwas, das Gott tut. Das kann ich nicht tun. Ich kann das nicht selbst tun, für mich oder für jemand anderes. Das ist dann irgendwie auch ein Geheimnis. Aber was jetzt auf der Seite von uns Menschen dazukommt, das ist der Glaube. Der Glaube, Gott will, dass wir ihm vertrauen. Für Nikodemus geht es jetzt nicht mehr darum, an diesem Punkt etwas zu wissen, sondern es geht darum, etwas anzunehmen von Jesus. Und wahrscheinlich ist ihm das nicht leicht gefallen. Und ich glaube, jeder Mensch, der ernsthaft auf der Suche ist nach Gott, der wird an diesen Punkt kommen, wo man realisiert, jetzt geht es nicht mehr darum, dass ich etwas tue, dass ich etwas weiß, dass ich etwas richtig mache, sondern es geht nur noch darum, dass ich etwas empfange. Dass ich mich persönlich auf diesen Jesus einlasse, dass ich ihm vertraue. Jesus versucht das dann, diesen Nikodemus zu erklären, mit einem weiteren Verweis aus dem Alten Testament, eine krasse Geschichte aus 4. Mose. Die erzähle ich jetzt nicht komplett, das würde zu weit führen, aber die einen von euch kennen die wahrscheinlich auch. Er geht da darauf ein, dass die Israeliten, die waren mal in der Wüste, wurden gebissen von giftigen Schlangen, weil sie auch rebelliert haben gegen Gott. Und dann richtet Mose an einem Kreuz oder an seinem Stab, richtet er dann eine brosene Schlange auf und stellt die dann mitten ins Lager und er sagt dann, jeder, oder Gott sagt das durch Mose, jeder, der jetzt einfach seinen Blick auf diese brosene Schlange richtet, der wird gerettet, der entgeht dieser Katastrophe. Das ist eine heftige Geschichte, aber Jesus braucht das, um Nikodemus etwas zu zeigen und vor allem um überzuleiten auf diese ganz zentrale Aussage, dass wer an Jesus glaubt, der geht nicht verloren, sondern bekommt ewiges Leben. Sind wir wieder beim Leben? Es geht ums Leben. Warum? Warum bekommt er ewiges Leben? Weil Gott sagt, dass er diese Welt liebt, dass Gott diese Menschen liebt. Er liebt uns Menschen. Das ist ja, diesen Vers kenne ich seit klein auf, ihr wahrscheinlich auch, die meisten von uns. Das ist der Kontext für diesen Vers. Jesus will diesem Nikodemus was klar machen. Er will ihm aufzeigen, Nikodemus, Gott liebt diese Welt. Gott liebt jeden Menschen. Und er zeigt das. Er zeigt die Art und Weise, wie Gott liebt, zeigt er eben am Kreuz. Deshalb dieser Verweis auch mit dieser Schlange. Die erhöhte Schlange, wer aufschaut, das ist dieses Bild. Jesus am Kreuz. Gott zeigt die Art seiner Liebe, wie Gott tickt. Da müssen wir ans Kreuz schauen. Wie Gott liebt, das zeigt sich am Kreuz. Er gibt seinen Sohn Jesus hin, damit wir gerettet werden, wenn wir ihm vertrauen. Und er ruft uns damit in seine Nachfolge. Und das ist dieses Spannungsfeld von Gott schenkt eine neue Geburt und gleichzeitig ist irgendwie mein Glaube gefordert. Und wie geht das zusammen? Wann beginnt es? Was ist zuerst und so? Keine Ahnung, aber irgendwie sind das diese zwei Dinge. Ich sag's mal so, wenn ich umkehre, wenn ich mich Gott zuwende, das ist so eine Aufforderung von Gott an mich. Er ruft mich zu ihm. Er ruft mich dazu, umzukehren. Nachfolge, Jesus nachzufolgen, das ist eine mögliche Folge aus dieser Begegnung mit Jesus. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann passiert so etwas wie eine Neugeburt, eine neue Schöpfung, das ist Gottes Angelegenheit. Wir wissen nicht, wie das geschieht, aber wir wissen, dass es geschieht, wenn wir es erlebt haben. Und das ist das, was wir in der Taufe feiern. Ja, da habe ich es auch nochmal, genau. Das feiern wir in der Taufe. In der Taufe feiern wir dieses neue Leben, dass ein Mensch vom Tod ins Leben gekommen ist und dass damit was total Neues angefangen hat. Wir feiern die Neugeburt eines Menschen und ein Mensch bezeugt in der Taufe, ich bin in Jesus ein neuer Mensch geworden. Das ist etwas vom Größten, was wir immer wieder feiern können, auch als Kirche. Deshalb tun wir das auch. Wenn du nicht getauft bist und wenn du aber an Jesus glaubst, wenn du da irgendwie auf diesem Weg bist und nicht getauft bist, dann mach dir mal Gedanken darüber, ob das was sein könnte, dass Gott zu dir spricht. Wir wollen die Taufe feiern am 20. August. Kommen dann auch noch mehr Infos dazu. In der Taufe feiern wir dieses neue Leben, das Gott uns Menschen schenken will, diesen Neustart. Und wenn ein Mensch sich taufen lässt, dann sagt er oder zeigt er damit nach außen, dass er durch Jesus ein neuer Mensch geworden ist. Du kannst dich bei mir melden, wenn du Frage hast zur Taufe. Das Letzte, das mir wichtig geworden ist, das sagt Jesus dann auch noch, dass er gekommen ist, um zu retten. Jesus sagt, Gott hat seinen Sohn, damit meint er sich selbst, nicht in diese Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Also der Punkt ist, Gott will retten. Die meisten von uns, ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten von uns, die werden so einen Neustart mit Gott erlebt haben. Das ist auch das, was ich mich gefragt habe diese Woche. Ja, die meisten von uns haben das erlebt. Hat uns das noch was zu sagen? Habe ich ein wenig damit gerungen diese Woche. Hast du das erlebt für dich, diesen Neustart mit Gott? Wenn das auf dich zutrifft, dann will ich dir sagen, vielleicht ist heute einfach ein guter Tag, um dich daran zu erinnern. Um dich daran zu erinnern, dass du so einen Neustart mit Gott erlebt hast, dass Gott dein Leben neu gemacht hast und es ist einfach dran, heute dich zu freuen. Weil das haben wir nicht immer so präsent im Alltag, oder? Also mir geht es so, da bin ich im Alltag unterwegs, da gibt es auch schwierige Dinge manchmal zu bewältigen und so. Und ich habe das nicht immer so vor Augen. Und es ist wichtig, dass ich mich ab und zu erinnere, hey, ich bin ein neuer Mensch, ich gehöre zu Gott. Mein Name steht im Himmel, bei Gott. Ich habe einen Platz, jetzt schon, heute und auch nach diesem Leben. Das ist die Wahrheit über meinem Leben. Und wenn du so einen Neustart erlebt hast mit Gott, dann ist das auch die Wahrheit über deinem Leben. Und dann freue dich darüber, vielleicht besonders an diesem heutigen Tag. Du hast einen festen Platz bei Gott. Du gehörst zu ihm heute und in Ewigkeit. Du bist gerettet und das ist es, was Gott will. Das ist das, was Gott will. Und gleichzeitig brauchen wir immer wieder mal so einen Neustart in unserem Leben. Nicht so in diesem grundlegenden Sinn vielleicht jetzt wie bei Nikodemus am Anfang eines Lebens mit Gott, aber wir brauchen immer wieder mal einen Neustart da und dort. Und ich glaube, echte geistliche Neuanfänge in unserem Leben haben immer damit zu tun, dass Gottes Geist wirkt und dass wir uns darauf einlassen. Also wenn du merkst, irgendwie bräuchtest du in deinem Leben an einem bestimmten Punkt sowas wie einen Neustart, dann hat das was mit dem Wirken des Geistes zu tun und damit, dass du dich darauf einlässt, mit Vertrauen. Was ist das gerade bei dir? Wo du vielleicht spürst, dass Gott zu dir spricht, eigentlich brauche ich da einen Neustart. Dann lass dich auf diesen Jesus ein. Und das Letzte, Jesus will retten, nicht richten, das bedeutet das, dass es kein Gericht geben wird? Bin ich auch darüber gestolpert? Okay, gibt es kein Gericht? Nein. Aber jetzt ist nicht der Moment des Gerichts. Dass es mal irgendwann einen Moment geben wird, wo Gott richtet, was auch immer das dann genau heißt, das lesen wir auch in der Bibel. Aber es ist nicht die Aufgabe von Menschen, die einen Neustart mit Gott erlebt haben, zu richten. Ist nicht deine und meine Aufgabe. Wir Menschen können uns selber richten, sagt Jesus. Das haben wir nicht mehr gelesen, das kommt auch noch. Jesus sagt dann, jeder, der nicht an Jesus glaubt, richtet sich selbst. Also wir Menschen können uns irgendwie selbst richten, heute schon, was auch immer das dann bedeutet. Wir müssen nicht richten. Dass die Begegnung mit Jesus eine Entscheidung provoziert, das sehen wir immer, wenn Menschen Jesus begegnen. Immer, das sollten wir nicht vergessen. Aber Gott will, dass Menschen gerettet werden. Er will sogar, dass alle Menschen gerettet werden, sagt er im Timotheusbrief. Und unser Fokus ist es also nicht zu verurteilen, sondern wir erzählen von der Rettung. Das ist unsere Botschaft an eine Welt, die so sehr von Gott geliebt wird. Das ist unsere Botschaft. Und ich glaube, Nikodemus, der hat das erlebt. Ja, Rebecca hat am Anfang gesagt, wir sind uns nicht ganz sicher. Das stimmt schon, wir können es nicht wissen. Ich glaube, Nikodemus hat das erlebt. Warum? Wir wissen nicht, was diese Begegnung da bei Nikodemus ausgelöst hat in diesem Moment. Das Gespräch, das geht dann weiter. Jesus sagt weitere Dinge, da könnte man noch stundenlang drüber nachdenken, aber irgendwie hört es dann einfach auf und das heißt, Jesus zog weiter mit seinen Jüngern. Wir wissen nicht, was dann die Reaktion von Nikodemus war aus dieser Begegnung. Aber wir lesen nachher in der Bibel noch zweimal von Nikodemus. Einmal, da setzt sich Nikodemus bei den anderen führenden Priestern und Pharisäern, setzt er sich für Jesus ein. Kann man nachlesen, Johannes 7. Und vor allem dann nach der Kreuzigung von Jesus, da können wir erfahren, dass Nikodemus zusammen mit dem Josef von Arimathäa, der hat er zusammen mit ihm den Leichnam von Jesus vom Kreuz geholt und hat für ein würdevolles Begräbnis gesorgt, das den jüdischen Sitten entsprach damals. Und das heißt dann auch irgendwie, dass verschiedene auch Pharisäer und Schriftgelehrten dann an Jesus glaubten. Also ich glaube, der Nikodemus, der hat so einen Neustart erlebt in seinem Leben. In seinem Fall passierte das vielleicht, dieses Neugeborenwerden, nicht so in einem spektakulären Moment. Der hatte wahrscheinlich nicht so einen ich verlasse jetzt meine Netze-Moment wie der Petrus da bei dieser Begegnung und viele andere. Von einem Moment diese Umkehr. Vielleicht war es ein Prozess bei Nikodemus und das kennen wir auch. Nicht jeder Glaubensweg sieht genau gleich aus. Aber irgendwie hat sich Nikodemus nach dieser prägenden Begegnung mit Jesus auf diesen Jesus eingelassen, das glaube ich. Und er hat so seinen Weg in die Freiheit gefunden, Schritt für Schritt. Das ist kein Beweis irgendwie für irgendetwas. Aber es ist eine Einladung, diese Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus ist eine Einladung für mich, dass wir uns selbst auf diesen Jesus einlassen. Amen. Ihr könnt gerne nach vorne kommen, Band.